Eine neue Folge Streaming for Attention, heute mit Lars Meyer aus Hamburg. Lars hat sich ursprünglich mal, das wird er euch aber gleich auch erzählen, im Bereich Management und PR selbstständig gemacht und hat dadurch natürlich einen mega krassen Roster an Prominenten bzw. Personen des öffentlichen Lebens, mit denen er allerhand ja kurzfristige, aber deswegen nicht ungeplante Aktionen macht, wo halt irgendwie gerade was geholfen wird. Wir haben zum Beispiel das Thema gesprochen, dass während Corona die Leute in Hamburg, war das glaube ich nicht nur, aber gerade da auch auf Balkons gestanden haben und applaudiert haben für die Pflegerinnen und Pfleger. Und jetzt knapp 2 Jahre später muss man sagen, es ist halt einfach immer noch nichts passiert in dem Bereich. Es ist irgendwie keine Lohnanpassung, sonst irgendwas. Die Dankbarkeit ist weg und deswegen haben die Leute jetzt nicht unbedingt viel weniger zu tun oder so, aber genau für solche ja agilen Geschichten, Themen, Gruppen ist Lars da, setzt er sich ein, wie er das macht, welche Aktion er so plant und mit wem er das macht, hört ihr heute in einer neuen Folge Streaming for Attention mit Lars Meyer aus Hamburg. So, mit mir ist heute Lars Meyer. Lars, grüß dich.
Moin, moin.
Bist du gut hergekommen?
Ich bin sehr gut hergekommen.
Du kommst ja auch aus Hamburg, ne?
Ich komme aus Hamburg. Also ich wohne in Hamburg und fühle mich als Hamburger bereits seit 26 Jahren.
Okay, wo bist du? Wo bist du groß geworden?
Ich bin relativ groß geworden, bin ich in Stadthagen. Geboren bin ich in Hannover. Stadthagen ist 40 Kilometer südwestlich von Hannover im Landkreis Schaumburg. Die haben das Kennzeichen SHG, was früher abgekürzt wurde als Säufer, Huren und Ganoven. Kann man nun halten davon, was man will.
Ich wohne im Kreis Pinneberg.
Und hast du es ja auch mit Kennzeichen.
Da kriege ich es immer.
Da sind ja Kennzeichen dann eher ein Brandmal.
Das stimmt. Ich habe auch einen Freund, Gruß Marc, der ist auch Hamburger und identifiziert sich selber auch als Hamburger. Und der gibt mir auch regelmäßig Feuer. Aber dem habe ich gesagt, Marc, das hat was mit deiner Voreingenommenheit zu tun. Wenn du schon ein Auto vor dir hast, wo PI als Nummernschild steht, dann wartest du ja nur darauf, dass der über den Blick
auch. Genau.
Na klar. Damit es wieder bestätigt ist.
Genau. Sie biegen ab, ohne zu blinken. Sie, sie stoppen ruckartig, weil sie irgendwo einen Parkplatz vermuten, wo doch eine Einfahrt ist. All diese kleinen Sachen, die haben immer wieder Pinneberger Autokennzeichen tatsächlich parat. Liebe Grüße an meine Kollegin Leslie, die kommt auch aus Pinneberg. Die muss ständig solche Geschichten von mir erleiden, weil ich rufe sie dann immer sofort an, wenn wieder ein Pinneberger vor mir war und wieder irgendeinen Blödsinn gemacht hat.
Ja, das ist ähnlich mit Marc. Aber was hat dich denn nach Hamburg verschlagen vor knapp 26 Jahren?
Tatsächlich hat es mich geschoben und gezogen. Also geschoben hat mich ein bisschen der Drang, dass ich das Gefühl hatte, dass Stadthagen irgendwann zu klein für mich wurde und ich doch irgendwie mehr Ideen hatte, als in diese Stadt irgendwie reinpassen. Ich habe mich mit 21 Jahren selbstständig gemacht, mit einem einem Monatsmagazin und habe parallel so ein bisschen das, heute würde man wahrscheinlich Werbeagentur sagen, aber ich habe halt Logos entworfen, Anzeigen gestaltet und so weiter. Das habe ich mir alles beigebracht, parallel zum Studium der Wirtschaftswissenschaften, das habe ich dann irgendwann abgebrochen zum Unmut meiner Mutter und es gab immer mehrere Leute, die gesagt haben, also du musst jetzt hier raus irgendwie. Ne? Es gab die einen, die sagten, du musst nach Berlin und es gab die anderen, die sagten, komm nach Hamburg. Und dann hat ein väterlicher Freund, Professor Stefan Wolf, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, unter anderem auch den Tipp mit der Hamburger Morgenpost, die haben einen Society-Reporter gesucht. Also jemand, der so eben über Promis schreibt. Diese
Boulevardesk
gibt es so heute nicht mehr. Und ich habe mich da beworben beim damaligen Chefredakteur Matthias Döpfner, dem heutigen Vorstand des Springer Verlags. Und es soll über 100 Bewerber gegeben haben. Und ich, das wird eine ewig ungelöste Frage sein, warum ich eigentlich genommen wurde. Ich habe zwar eine freche Klappe gehabt, weil ich dem eine Bewerbung geschrieben habe unter dem Motto, ich bin genau der Mann, den Sie suchen. Und irgendwie waren sie auch der Meinung. Nach 3 Vorstellungsgesprächen hatte ich den Job. Ich vermute, dass ich damals viel zu billig war, weil ich die Kosten in einer Großstadt nicht so richtig richtig in Relation gesetzt das habe zum man, Leben auf dem Land, wo man bei Mutti noch Essen bekommt und die Wäsche gemacht bekommt. ich hatte aber keine einzige Handynummer von irgendeinem Prominenten. Das ist schon ganz gut. Und ich kannte auch niemanden. Und das hat dann den Fotografen, mit dem ich damals immer unterwegs war, Jürgen Joost, an den Rand der Verzweiflung getrieben, weil ich den immer fragen musste, wer ist denn das da? Wen fotografieren die denn da alle? Und dann sagt er, das ist der Bürgermeister. So, oder das ist Dieter Bohlen übrigens. Oder. Und aber ich habe dann ein bisschen Reporterglück gehabt, habe ein paar schöne Geschichten gemacht, habe dann auch später weiter als freier Journalist gearbeitet für unterschiedliche Medien, habe mir einen großen Traum erfüllt, dass ich mehrere Artikel in der Max veröffentlichen durfte, weil mein Lifestyle-Magazin, was ich damals rausgebracht habe, Viva Schaumburg, hatte so ein bisschen die Max als Vorbild. Also das ist ja ein italienisches Originalkonzept, was hier in Deutschland, in Hamburg von Andreas Wrede sehr, sehr toll umgesetzt wurde, später mit Nicolas Martin. Und das war einfach großartig. Großartige Texte, tolle Bilder und ganz toll. Und da durfte ich dann Teil von sein. Und dann hatte ich irgendwie auch damit alles erledigt und dann habe ich andere Dinge getan.
Dann kann man, also es ist fair zu sagen, dass du schon einen Medien-Background hast, sage ich mal. Und bist auch, sage ich mal, der Medienindustrie immer noch in gewisser Weise, sage ich mal, treu und verfolgst das da irgendwie alles mit. Wenn du jetzt so sagst, Matthias Döpfner, weiß man, dass der Vorstand von Axel Springer ist, aber du bist nach wie vor, würdest du dich als Medienperson auch beschreiben?
Ja, durchaus. Also ich sage immer, ich sitze immer noch am gleichen Fluss, nur bin auf die andere Seite gewechselt als PR-Mann. Ne? Also wir fischen da alle nach Geschichten. Wir bieten sie an als Kommunikationsberater und Journalisten verarbeiten sie nach Möglichkeit.
Das ist das,
also,
was du heute machst?
Heute, also ich bin nach Hamburg gegangen auch, weil ich die Idee hatte, Künstlermanagement zu machen, also Moderatoren zu beraten. Und das habe ich dann 2 Jahre, nachdem ich hier nach Hamburg gekommen bin, bei der Hamburger Morgenpost angefangen. Das war natürlich ein guter Zwischenschritt, weil so bekam ich ja überhaupt mal Kontakte in diese Branche. Stimmt. Und 1998 habe ich dann mit Künstlermanagement angefangen. Da man aber mit 2 MTV-Moderatorinnen und Moderatoren nicht so viel Geld verdient, wie man früher als freier Journalist, konnte man zu Wohlstand kommen, zu kleinerem. Das treibt heutige freie Journalisten immer noch die Tränen in die Augen. habe ich parallel dazu immer noch ein Marketing und PR-Beratung gemacht. Daraus ist heute die Gute-Leute-Fabrik entstanden, wo wir heute eben auch Podcasts machen, Social-Media-Beratung, PR-Beratung und auch Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen. Und Lars Meyer Management ist ein eigener, schöner Baum geworden, der blüht mit verschiedenen Moderatoren, die wir beraten, vermitteln, Konzepte entwickeln und Verträge aushandeln.
Verstehe. Und nebenbei, wenn du sozusagen nicht gute Leute machst, bist du auch sozial engagiert. Darum geht's ja heute auch, ne?
Das ist ein fester Bestandteil schon immer meines Lebens gewesen.
Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Als ich mit 21 mich selbstständig gemacht habe, da hatte ich natürlich so einige alteingesessene Firmengründer um mich herum. Und irgendwie hat mich das immer total inspiriert, dass die tatsächlich noch so diesen alten Unternehmer gelebt haben. Also die halt sich engagiert haben, keine Ahnung, hier einen Kindergarten gebaut haben oder einen Kinderspielplatz oder was auch immer. Und wir haben während des Abiturs haben wir sehr erfolgreich Partys veranstaltet und auch erstmalig kommerziell. Früher hat man ja immer das Geld der Eltern dann da reingeworfen. Wir haben irgendwie das damals hin, wir reden über die Ende der 80er, haben wir ein bestimmtes Partykonzept entwickelt, wo der Abi-Jahrgang am Ende unglaublich viel Geld über hatte. Das heißt, wir konnten in Saus und Braus verschiedene Abi-Aktivitäten machen. Wir haben auch schon 1,5 Jahre vor dem Abitur auch schon angefangen mit diesen Partys und hatten, glaube ich, gut 30.000 Mark damals über. Das war natürlich gefühlt, also wirklich Reichtum.
Halbes Vermögen, ja.
Und es war irgendwie klar, wir wollten das nicht nur verprassen, sondern haben einen Großteil an eine tolle Initiative, die es, glaube ich, heute immer noch gibt, von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, der Weihnachtshilfe, Geld gespendet, die sich um spontan oder, ich sag mal, plötzlich in Not geratenen Menschen gekümmert hat. Und das fand ich immer ganz toll. Und zu helfen auch, das hat ehrlich gesagt weniger mit christlichem Glauben zu tun, sondern mit der Überzeugung, dass man als Unternehmer, der ja auch von der Gesellschaft profitiert,
absolut,
wenn es einigermaßen gut läuft, auch immer was zurückgibt. Und so habe ich immer unterschiedliche Organisationen unterstützt, bis ich dann irgendwann Mensch Hamburg mit Freundinnen und Freunden gegründet habe.
Und Mensch Hamburg hat welchen Fokus?
Also Mensch Hamburg ist aus mehreren Gründen und Ideen heraus entstanden. Ich habe, fangen wir mal bei Viva Con Agua an. Die habe ich ungefähr ein halbes Jahr nach der Gründung unterstützt im kommunikativen Bereich. Habe Benny Adrian kennengelernt, den Gründer davon. Und das hat mich unglaublich inspiriert, wie man aus ganz wenig so viel machen kann mit wirklich wahnsinnigen Ideen. Das Pfandbecher sammeln irgendwie. Was für eine einfache, tolle Idee, ganz viel Geld irgendwie einzusammeln auf Festivals und noch viele andere Sachen. Ich war dann auch beteiligt an der Idee, eben dieses Wasser zu machen, weil meine Überlegung war, die laufen ja alle durch die Schanze mit Vittel und Evian und diesen ganzen anderen schäbigen Marken, muss man ja mal sagen. Das ist ja das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Wasser, was aus Frankreich hierher transportiert wird, in Plastikflaschen zu trinken. Und das hat mich immer genervt und irgendwie hatte ich immer die Idee, ein lokales Wasser zu machen. Jetzt habe ich aber, bin ich ja tendenziell jemand, der die Ideen hat und nicht alles irgendwie selber machen kann. Und dann habe ich das mit Benny geteilt und dann sind wir zu verschiedenen Brunnen gegangen, also Wasserwerken wäre jetzt der falsche Begriff, also Produktionsstätten und dann haben wir dieses Wasser gemacht und das war ein Riesenerfolg natürlich, nur bei Viva Con Agua ist ja der Fokus tatsächlich allen zu helfen außerhalb von Deutschland, also eher Schwellenländern in Afrika oder Südamerika, Mittelamerika. Und irgendwie habe ich so gedacht, ich muss hier auch was um den Leuchtturm herum machen. Und daraus ist dann Mensch Hamburg entstanden. Mit der ähnlichen Triebfeder, wie es die Weihnachtshilfe der Hatz damals gemacht hat. Nämlich Leute, die irgendwie plötzlich in Not geraten sind, unbürokratisch zu helfen. Also wir sind kein Riesenelefant, sondern wir sind ein Schnellboot. Wenn irgendwo ein Problem aufpoppt, dann können wir oder wollen wir zumindest helfen. Wir sind eigentlich über viele Jahre nie der Verein gewesen, der ganz so, nicht so ein Charity-Club, und das habe ich auch immer Pickel gehabt irgendwie, wenn ich so die Art und Weise, wie manchmal Geld eingesammelt wurde, wenn dann da mehr Geld ausgegeben wurde, als Geld eingenommen wurde für Veranstaltungen oder wenn die Leute sich da mit Hummer totgeschlagen haben irgendwie auf den Buffets und dann wurde irgendwie 500 Euro für irgendwas gesammelt. Das fand ich immer ganz furchtbar und jetzt habe ich natürlich als Society-Reporter ganz viele solcher Charity-Veranstaltungen besucht und mir war völlig klar, was ich alles nicht machen wollte. Mhm. Und Mensch Hamburg ist im Grunde der Verein, der durch eben vor allen Dingen durch die durch den Spaß der Spender Geld einsammelt. Also wir zeigen nicht verhungerte Kinder, wie das früher in der Afrika-Hilfe der Fall war. Und wir zeigen nicht die Not der Leute, sondern wir zeigen den Spaß der Spender. Und dafür haben wir verschiedene Spendemöglichkeiten. Wir haben das Kamelrennderby auf dem Dom. Das ist dieses Spiel mit den Bällen. Es sind keine richtigen Kamele, sondern das ist ja auch als Pferderennen bekannt mit den Kugeln. Das habe ich im Grunde, die Idee hatte ich zusammen mit Jörn Lauterbach von der Welt Hamburg, weil wir uns beide erzählt haben, dass wir da eigentlich gar nicht so gut drin waren als Kinder. Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir unsere eigene Meisterschaft. Und jetzt gibt's dieses Kamelrennderby auch schon viele Jahre. Corona-bedingt kurze Pause, aber dieses Jahr gibt's das wieder. Wir haben den Welttrinkeltag erfunden, weil ich wiederum mit Tim Melzer irgendwann mal des Nachts zusammengesessen habe und der gesagt hat, Mensch, du könntest doch mal was, vielleicht hast du ja eine Idee irgendwie, dass Trinkgeld mehr gewürdigt wird. Das wird ja in anderen Ländern mehr gewürdigt als hier.
Absolut.
Also manche runden ja dann nur auf, und zwar die Zehnerstelle und nicht die Eurostelle.
Ja.
Das machen wir auch. Das ist jedes Jahr am 21. Mai. Und dann haben wir noch ein Mau-Mau-Turnier, weil ich selber nicht pokern kann, haben wir dann ein Mau-Mau-Turnier gemacht in der Hamburger Spielbank jedes Jahr und das wird es auch dieses Jahr geben. Das waren so die drei Säulen, wie wir Geld eingesammelt haben und hatten immer so 40.000, 50.000 Euro. Und dann kam irgendwann 2015 die erste Geflüchtetenkrise. Die Menschen aus Syrien und Nordafrika, die halt hier geflüchtet sind. Und da gab es ja, man kann sich da kaum mehr dran erinnern, sehr viele Strömungen auch, die das gar nicht so toll fanden, dass hier Leute herkommen. Und für mich war dann, das sind immer kommunikative Ideen, die ich da entwickle. Die haben wir dann, da haben wir dann einfach so Button, also als Kind der 80er und jemand, der in der Punkszene sich sozialisiert hat, hat natürlich ganz wunderbar gerne diese Button irgendwie getragen und die haben wir dann auch hergestellt und wir haben am Ende über 50.000 Button mit Moin Moin Refugees hergestellt, die haben wir verkauft, wir haben unglaublich viel Geld eingesammelt, was wir dann für die Geflüchtetenhilfe aufwenden konnten und gefühlt lief die halbe Stadt mit diesem Button rum.
Nice.
So, und das war das erste Mal, dass wir richtig viel Geld eingesammelt haben.
Von welchen Summen sprechen wir da so?
Also da hatten wir 150.000 Euro eingesammelt, krass, weil unter anderem C&A uns, glaube ich, ich weiß nicht mehr, 30.000 oder 40.000 Euro gespendet haben.
Hier auch aus der Mönckebergstraße?
Ja, genau. Ja. Okay. Kann man ruhig mal sagen, C&A ist gar nicht so ein schlechter Laden, wie man manchmal denkt.
Ja, ja.
Auch im Nachhaltigkeitsbereich haben die wirklich, waren die mit die Ersten, die wirklich so FSC-Siegel und so weiter gehabt haben. Ich habe keine Verträge mit C&A, aber ich merke immer wieder, dass das so eine Marke ist, die dann immer so mehr oder weniger müde belächelt wird und jeder kann sich an seinen ersten Palomino-Polunder erinnern oder so. ganz toll. Und wir hatten vor allen Dingen richtig große Aufmerksamkeit. Ne? Also wir haben auf dem Rathausmarkt, gab es eine Kundgebung, da haben dann alle die Button getragen und so weiter. Größere Institutionen haben uns unterstützt und das war so ein bisschen so dann der, wir sind immer noch ein Stammtisch, wir sind immer noch die 7 Mitglieder, die man braucht, um einen Verein zu gründen.
Okay.
Mittlerweile haben wir ein paar Ehrenmitglieder, wie beispielsweise Tobias Schlegel, der uns sehr stark unterstützt hat, der mich auch immer sehr inspiriert hat, oder unsere Freunde von Black Peach Media, die uns in den letzten 2 Jahren bei der Kulturhilfe geholfen haben. Wir haben ja dieses Festival, keiner kommt, alle machen mit.
Ja.
Und daraus ist dann ja ein Streaming entstanden, rund 2 Stunden lang. 2-mal haben wir das vorletztes Jahr und letztes Jahr gemacht und das haben die alles umgesetzt und sind natürlich auch Ehrenmitglieder geworden. So, und ansonsten sind wir immer noch so ein kleiner wilder Haufen und alles, was wir an Geld zusammenkriegen, geht in die gute Sache. Und das sind aber unterschiedliche Sachen. Also wir haben immer zeitlich ändernd einen anderen Fokus. Jetzt haben wir wieder den Fokus auf die Geflüchtetenhilfe. Wir haben die Mensch Hamburg WG gegründet. Das ist nicht wirklich nur eine Wohnung, sondern es sind 7 Wohnungen, wo 21 Ukrainerinnen drin leben. Wir geben denen nicht nur die Wohnung, sondern wir haben sie aufgefüllt. Von einer Zahnbürste bis zum Toaster ist da alles drin. Wir umsorgen sie. Sie sind Teil unseres Netzwerks. Und die Mitglieder unseres Vereins, ich bin das ja nicht alleine, das ist meine Vorständin Jeanette Hoschke, Arne Platzbecker als Rechtsanwalt und Tim Petermann als Rechtsanwalt und Oliver Fuchs als Steuerberater. Das heißt, wir haben eine sehr seriöse Zusammensetzung und ich bin so ein bisschen mit Jeanette, wir sind die bunten Vögel, die dann die Ideen da haben und nach außen gehen, aber da also hinter solchen bunten Vögeln müssen immer starke Leute stehen und die haben wir Gott sei Dank. Vor allen Dingen, weil ich gar nicht wüsste, was erlaubt ist und was nicht manchmal mit den Ideen.
Absolut, ja.
Und nun ist es so, dass wir die tatsächlich auch zum Teil unseres Netzwerks gemacht haben. Also jeder nimmt die irgendwie mit. Keine Ahnung, eine Freundin hat die Familie mit Kindern in ihren Garten eingeladen, weil die da eine Schaukel und alles Mögliche haben. Ich habe jetzt gerade 2 Geflüchtete mit zum FC St. Pauli Heimspiel genommen. Wir sind beim Basketball von den Towers gewesen, weil uns große Institutionen einfach auch ganz viele Freikarten geben, Vouchers, die wir anwenden können. Die können shoppen gehen, noch und nöcher. Ich schnorre mich quasi durch die Stadt.
mit deinem Netzwerk, was auch einigermaßen groß zu sein scheint. Aber ja, ich glaube, das hilft dann dementsprechend auch dann die Unternehmen beziehungsweise Leute zu mobilisieren. Ich fand an diesem Button-Beispiel fand ich noch ein Thema interessant. Das ist zum einen, also habt ihr darüber irgendwie eine kleine 6-stellige Summe, aber die dennoch ja trotzdem relevant ist, eingesammelt. Zum anderen ist es halt aber, ich glaube auch gerade 2015 war das Klima für Flüchtlinge noch ein ganz anderes, als es heute ist. Ne?
Unbedingt.
Gleich mit dir auch drüber sprechen, aber das, was ihr da ja, was ja der Nebeneffekt der Buttons gewesen ist, wenn du sagst, halb Hamburg ist mit den Buttons rumgelaufen, dann bedeutet das ja auch, dass ein Bewusstsein sozusagen für die Leute geschafft wird. Ne? Und ich glaube, damals das Klima war auch durch die AfD und so von rechts und die Identität
sehr vergiftet,
genau, richtig. Und auch so ein Narrativ angewendet worden mit die größere schweigende Mehrheit und so weiter. Ne? Und insofern finde ich das wichtig, dass da die Leute auch sozusagen sich öffentlich dann dafür bekannt haben, da zu unterstützen zu wollen. Aber das Klima war damals noch ein ganz anderes als heute. Oder ist das nur meine Einschätzung?
Nee, das ist tatsächlich damals sehr vergiftet gewesen. Und das Interessante war dann tatsächlich, dass ich so, jetzt habe ich ja früher Magazine rausgegeben, habe auch Artikel ja geschrieben, die öffentlich sind. Das heißt, man hat auch mal Leute irgendwo im Restaurant oder in der Kneipe gesehen, die seine eigene Zeitung dann gelesen haben oder meinen Artikel oder man hat irgendeine Reaktion bekommen. Nur jetzt war es so, also teilweise noch 2 Jahre später wollte ich junge Mädchen umarmen, weil sie diesen Button getragen haben. Also die blieben dann einfach an dieser Jacke auch dran und das war einfach so toll, so seine Idee und sein also Leute damit angestiftet zu haben oder angesteckt haben, weil es ja Button sind. tatsächlich, und das war einfach so toll. Also es hat uns natürlich auch ganz viel Mut gegeben. Und natürlich auch so etwas Verrücktes zu machen oder vielleicht auch etwas zu machen, was sich ja so eindeutig auf eine Seite schlägt. Weil viele haben immer wieder auch, aus meinem Freundeskreis habe ich immer wieder besorgte Nachfragen bekommen, ob ich keine Sorge hätte, dass ich immer mal richtig aufs Maul kriege von irgendwelchen Nazis oder dass sie uns die Scheibe einschmeißen bei uns in der Schanze. Aber da habe ich ehrlich gesagt überhaupt nie drüber nachgedacht. Also erst als ich mehrfach angesprochen wurde, habe ich kurz darüber nachgedacht, dachte mir aber, naja, irgendwie schützt dich ja auch ein bisschen Öffentlichkeit und die Schanze ja auch, also vor allen Dingen gegenüber Nazis. Also da soll sich mal einer reintrauen. Und ehrlicherweise sind wir dann ja auch wiederum so kleine Lichter, dass wir vielleicht auch nicht so eine Bedrohung haben und die muss man ja auch gar nicht herbeireden. Also insofern finde ich auch, würde ich mich auch immer dafür entscheiden, ein Risiko für mich persönlich aufzunehmen und anderen zu helfen oder eine Ungerechtigkeit zu klären. Bin jetzt nicht der Typ, der bei einer Schlägerei mitmacht und anderen kleineren Brillenträgern irgendwie hilft. Da wäre ich eher derjenige, der wegrennt und Hilfe holt. Ja. Aber ansonsten bin ich da sehr streitbar.
Verstehe, verstehe. Was hat sich geändert? Also aus deiner Sicht, ne? Du bist hier 2015 dann auch schon sehr nah dran gewesen offensichtlich. Was hat sich geändert zu heute aus deiner Sicht?
Also vor allen Dingen haben wir ja ganz viel gelernt. Ne? Also wenn das jetzt das erste Mal wäre, dass wir von so vielen Geflüchteten besucht werden hier in Hamburg, dann hätten wir ähnliche Probleme. Die Stimmung ist ein bisschen eine andere. Diese Sorge und Angst vor dem Fremden ist nicht ganz so stark. Aber vor allen Dingen sind die Organisationen natürlich da. Also ich habe die Anfänge von Hanseatic Help in den Messehallen mitbekommen und ich fand das ja, es war ja fast Therapie, dort Klamotten zu sortieren. Ich mache das heute immer noch gerne, ganz spontan, immer seltener zugegeben. Ich kann es jedem empfehlen, wenn da ein bisschen wieder Ruhe eingekehrt ist, genau dann dorthin zu gehen und Klamotten zu sortieren und Sachen rauszusortieren, weil man sich auch wundert, was Leute so manchmal an Klamotten spenden, Karnevalskostüme oder irgendwelche Dessous, die irgendwie sehr starke sexuelle Neigungen geprägt sind. Auf jeden Fall habe ich das erlebt und es gab auch auf Behördenseite tatsächlich noch Sachen, da haben mich dann Leute auf von Behörden auf einmal angerufen und haben gesagt, Lars, hast du noch irgendwie Wasser? Wir brauchen Wasser am Bahnhof. Die sind ja alle am Hauptbahnhof angekommen und da ich nun mit Viva Con Agua so identifiziert war und natürlich auch andere Kontakte habe zu Lebensmittelherstellern, konnte ich dann tatsächlich manchmal da besser helfen, als die Behörden selber dann Hilfe hätten organisieren können. In diesem Jahr ist das dann doch ein bisschen schon strukturierter abgelaufen. Das ist mal ganz wichtig, weil ja auch die, also auf die Idee zu kommen, in der Messe eine Einrichtung aufzubauen, musste man ja nicht mehr kommen. Das hatte man ja nun schon vor 7 Jahren. Und da gibt es viele andere Beispiele. Trotzdem natürlich total erschreckend, wie wenig wir uns bewegt haben im digitalen Bereich. Also ich erlebe ja, dass am Anfang unglaublich viel Papier verschwendet wurde. Jetzt ist, gehört die Ukraine tatsächlich zu den Ländern, die sehr, sehr stark entwickelt sind im digitalen Bereich. Oder man muss eigentlich im Umkehrschluss sagen, Deutschland ist immer noch Schlusslicht, tatsächlich. Ja. Also da sind wir echt dritte Welt. Das Wort sagt man nicht mehr, aber im digitalen Bereich gilt das für Deutschland.
Haben wir auch voll Bedarf.
Ich kriege tatsächlich, meine Gäste aus der Ukraine machen sich regelmäßig lustig und ich finde es ja schön, dass sie sich auch mal über Sachen lustig machen, dass sie einfach so viele Formulare ausfüllen müssen.
Ja.
Dass dieser Sprung in den letzten 7 Jahren und vor allen Dingen auch in der Corona-Pandemie-Zeit nicht geschafft wurde, finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schade. Da wird immer sehr viel geredet, aber wenig gemacht. Also von Politikerinnen und Politikern hören wir, da ist eine Menge gemacht worden. Aber jetzt in der Krise merken wir wieder, oh je, das ist ja alles furchtbar, wie viel Papier wir brauchen. Nun ja, und was sich natürlich auch geändert hat, ist die Bereitschaft der breiten Öffentlichkeit zu helfen. Also Leute aus anderen Ländern bringen nicht mehr so komische Gefühle in manchen Leuten vor, dass sie sagen, die können mir ja die Arbeit wegnehmen oder was auch immer. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gewendet, beziehungsweise die Leute, die das immer noch glauben, kriegen kein Gehör mehr. Weil die ganzen Schwachköpfe, die haben sich nun auch bei Corona irgendwie ja schön austauschen können. Dieses Feld geben wir denen jetzt nicht mehr zurück. Also da wird mit Vorsicht, mit ruhiger Hand und mit viel Intelligenz gehandelt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das mag auch daran liegen, dass es vielleicht auch eine bisschen andere Kultur ist. Das muss man ja auch mal ansprechen. Die Syrer, die hierher gekommen sind, konnten in den meisten Fällen kein Englisch sprechen. Ukrainer, zumindest unsere Gäste, können sehr, sehr gut Englisch sprechen. Ich habe da Bewohnerin bei der einen Schülerin, die 17-Jährige, die spricht Englisch, als wenn sie in Oxford irgendwie aufgewachsen ist.
Ja.
Das macht natürlich eine ganz andere Barriere, nämlich eine viel kleinere.
Total.
Und auch der Austausch über ähnliche Kulturen, Erlebnisse, Hollywood-Filme, Musik und so weiter ist auch nochmal eine andere als das mit jemandem aus Syrien.
Verbindet anders, meinst
ja,
du?
Ne? Und, ja, und natürlich auch Essen und Trinken und so weiter und so fort. Das Verständnis für den anderen ist von unserer Seite schon mal nochmal viel größer und auch nachvollziehbarer. Ich finde es schwierig, Leid und Schmerz miteinander zu vergleichen. Das sollte man auch nicht.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, neutral betrachtet haben es die Ukrainerinnen gerade etwas einfacher als die Geflüchteten vor 7 Jahren. Auch die bereit, also, und das liegt aber eben nicht daran nur, dass der Fremdenhass vielleicht ausgeprägter war, sondern es liegt einfach daran, dass wir schon alle, nicht nur die Behörden, vorbereitet waren, irgendwie sich einzubringen.
Ja.
Also, ich glaube, da half auch Corona, dass wir mehr Nachsicht haben,
sensibilisiert waren,
auf den anderen achten. Ich habe das Gefühl, vielleicht nicht nur tatsächlich an meinem fortschreitenden Alter, dass mir viel häufiger heute die Tür aufgehalten wird als früher oder dass man rausgelassen wird an der U-Bahn oder so. Irgendwie, also durch diesen Abstand und dieses, auch der Mundschutz als solches ja schon als Barriere, muss man ja viel umsichtiger sein, weil man kann ja auch nicht sofort irgendwie immer irgendwas erzählen, sondern muss vielleicht auch mal mit dem Blick sich irgendwie helfen. Und ich glaube tatsächlich, dass das die breite Öffentlichkeit da einfach jetzt viel schneller dabei war zu überlegen, habe ich da nicht noch irgendwo ein Zimmer irgendwie? Da könnte ich doch noch jemanden unterbringen oder so.
Ja.
Und ich glaube, das spielt da alles rein und das macht uns natürlich jetzt irgendwie tatsächlich zu einer Gesellschaft, vor allen Dingen hier in Hamburg, ich kann ja nur über Hamburg sprechen, wo wir das, glaube ich, ganz gut in den Griff kriegen. Also es auch Spaß macht zu helfen. Die Leute haben erkannt, und das war ja schon immer meine Antriebsfeder, es soll Spaß machen zu helfen. Mir macht total Spaß zu schnorren. Das hat jetzt nichts mit meiner alten Punkzeit zu tun. Aber Leute anzusprechen und zu sagen, sag mal, was kannst du eigentlich tun? Und ich gehe da, es geht nicht immer um 5000 Euro, sondern es geht vielleicht auch mal um 2 Stunden auf dem Kinderspielplatz.
Ja.
So. Und so versuche ich eigentlich jeden anzugraben und da, und ganz ehrlich, alle, die das bisher gemacht haben, die wollen es immer wieder machen, weil es total Spaß macht. Also, es macht Freude zu helfen. Und ich glaube, diese Hürde, die war viel höher noch vor 7 Jahren, die ist eben durch die Erfahrungen von vor 7 Jahren und jetzt durch Corona viel geringer geworden. Und die Leute haben tatsächlich Freude, Teilhabe zu machen, in der Gesellschaft zu helfen. Und es gehört irgendwie jetzt auch so dazu. Ne? Also jeder hat so seine Geschichte mit irgendwelchen Ukrainerinnen. Und das wird mir immer wieder gespiegelt, auch in meinen Podcasts. Ne? Jeder will mir dann hinterher noch erzählen, was er gerade so macht.
Ja,
ne? Weil ich natürlich so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehe mit der Mensch Hamburg WG und ganz häufig erlebe ich es, dass dann Leute mir dann auch nochmal ganz schnell erzählen wollen, so als wenn man furchtbar schlank ist und die anderen erzählen einem immer, was sie für eine Diät machen, das kenne ich ja eher andersherum, dass die Leute sagen, ja übrigens, ich habe übrigens auch 300 Euro gespendet, aber an die und die Hilfe.
Ja. Ich habe auch Geld gespendet.
Ja, so, was hast du gemacht?
Ich habe 500 Euro an Mission Lifeline gespendet. Das ist
sehr gute Organisation.
Ja.
Die sich sehr, sehr schnell, wirklich unbürokratisch, sehr, sehr schnell eine gute Struktur aufgebaut haben in diesen Bereichen. Das waren die ich am Anfang auch immer sehr unterstützt habe.
Ah, siehst du, ja. Ja, aber ich habe auf der anderen Seite, also mir wurde diese Aktion sozusagen empfohlen, auch über einen Podcast. Ich glaube, das ist auch noch ein Punkt, der mit dazu beiträgt, ne, weil du jetzt viele Unternehmer hast, die auf LinkedIn irgendwie in den letzten 2-3 Jahren Personal Branding so betrieben haben, deswegen auch schon in Podcasts waren oder vielleicht ihre eigenen Formate aufgesetzt haben und jeder mit Reichweite sich ja irgendwie engagieren kann und möchte und sei es, wie gesagt, nur dieses Bewusstsein, was du damals durch die Buttons sozusagen erschafft hast, zu schaffen. Genau, und dadurch bin ich auf Mission Lifeline aufmerksam geworden und habe meine Wohnung, das Wohnzimmer zumindest auch bei Unterkunft Ukraine registriert. Ja. Mhm. Da hatte ich auch vor 2 Wochen einen Anruf bekommen von jemandem, der Viktor heißt, ich kannte die Nummer nicht, aber ja, der hatte dann gefragt, ey, ist hier irgendwie eine 3-köpfige Familie und können die bei dir rein und er würde jetzt irgendwie das Match machen. Hatte ich mich mit denen sozusagen versucht zu verbinden, angerufen und gemeldet, aber die haben sich nicht mehr gemeldet. Und da war ich dann kurz verunsichert, aber ich habe dann auch nochmal versucht, irgendwie hinterherzukommen oder so, aber nichts mehr gehört. Insofern hoffe ich, dass sie vielleicht eine bessere Option als meine Couch, mein Wohnzimmer gefunden haben. Aber das wäre jetzt meine nächste Frage. Die Flüchtlinge, die ihr da in der WG Hamburg sozusagen untergebracht habt, du hattest ja mit denen auch Kontakt, wahrscheinlich hast dich mit denen ausgetauscht, was... wie kommen die hier an sozusagen? Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich habe, als ich meine Wohnung dort registriert habe, bin ich total von der Pavlovschen Bedürfnispyramide ausgegangen. Was brauchen die jetzt? Ne, ist wahrscheinlich in erster Linie Sicherheit und dann wäre es cool.
Ruhe.
Genau, Ruhe und irgendwo schlafen, wo es trocken und warm ist. Und der Rest wird sich irgendwie ergeben, aber du als jemand, der da sozusagen schon diesen Schritt gemacht hat, was ist deine Beobachtung?
Also wir haben ja 4 Tage nach Kriegsausbruch hatte ich die Idee für die Mensch Hamburg WG. Da haben wir uns im Verein abgestimmt und im Grunde auf den Sonntag habe ich das mit denen besprochen. Und am Montag sind wir aktiv geworden und am Dienstag hatten wir Wohnungen. Also das ist ja, muss man ja erstmal voranstellen, man muss ja erstmal Wohnungen kriegen. Mhm. Und wir hatten uns so überlegt, okay, wir würden so vielleicht 1.500 Euro freimachen und die kriegen wir auch gut zusammen für eine Wohnung, die wir irgendwo anmieten. Völlig naiv gedacht. Ich war natürlich schon auf den Immobiliensuchplattformen am Sonntagabend. Ich habe in den meisten Fällen überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen. Tatsächlich. Und ich sah mich dann schon in so einer Schlange von 120 Leuten, um dann zu sagen, nee, ich will das ja gar nicht haben, sondern es ist für Geflüchtete.
Ja.
Gott sei Dank haben wir tatsächlich ein hervorragendes Netzwerk und davon lebt dieser Verein, sodass wir sehr, sehr schnell 2 Wohnungen angeboten bekommen haben. Die waren dann nur in Anführungsstrichen 55 Quadratmeter. Ich hatte natürlich bei dem Bild der Mensch Hamburg WG so eine 8-Zimmer-Wohnung irgendwie frei. Völlig bekloppt und naiv.
Jetzt bei Engel und Völkers anklopfen müssen.
Ja. Die können sich immer noch bei uns melden übrigens. Und auf jeden Fall haben wir dann 2 Wohnungen bekommen, die in einem Haus waren. Und das war natürlich super. Das kam
das
ja einer WG
cool.
Schon mal
ja,
sehr
ja,
nah.
Ja.
Und am nächsten Tag kriegten wir nochmal welche. Eine Wohnung in der Neustadt. Und dazu, dann sprach sich das rum bei den Anwohnern. Und dann waren da noch andere Wohnungen, wurden da frei. Sodass wir im Grunde 3 in der Neustadt haben und 2 in Eimsbüttel. Und dann die anderen beiden sind ein bisschen außerhalb, in Hamm und in Nienstädten. Da war irgendwie auch ja natürlich klar, Größe, wie auch immer, wir können keine 7-köpfige Familie in so eine Wohnung unterbringen. So, und dann war es so, dass ich 2 Freunde habe. Der eine ist bis 4 Wochen vorm Kriegsausbruch in Kiew gewesen. Der ist tatsächlich sofort ist er im Grunde mit dem LKW losgebrettert und hat da Sachen hingebracht über eine Hilfsorganisation in Oldenburg. Der andere Kumpel hat früher immer häufiger mit Russland und der Ukraine Geschäfte gemacht, hatte also auch persönliche Kontakte.
Mhm.
Und es gibt eine sehr, sehr starke Community hier in Hamburg, ukrainische Communities. Mag vielleicht auch ein bisschen damit zu tun haben, dass die Klitschkos ja hier auch wohnen oder lange gearbeitet haben oder gekämpft haben. So war dann mein Name da ganz schnell rum und ehrlich gesagt hätte ich irgendwie 500 Leute vermitteln können. Und das, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, so die und die Wohnung haben wir. Da ist in Eimsbüttel ist zum Beispiel ein Spielplatz hinterm Haus. Das wäre doch schön, wenn wir da Kinder für kriegen würden irgendwie. Ne?
Ja,
das, so haben wir versucht zu spezifizieren, was für Leute denn da hingehen können. Wir wussten aber nicht, wo kommen die her, wie alt sind die und so weiter und so
fort. Ihr wusstet auch vorher gar nicht, wer da reinkommen würde.
Nee, weil ja auch alles so schnell ging,
haben wir
uns total dann auf die Kontaktgeber verlassen. Und dann hatten wir schon quasi ruckzuck die ersten 5 Wohnungen belegt. Ne?
Ja.
Also, weil es war dann so, dass eine Familie, die waren im Skiurlaub in Montenegro. Das heißt, die wurden bei Kriegsausbruch im Urlaub überrascht. Ja. Die hatten dann Kontakt hier nach Hamburg und dann kriegte ich einen Anruf hier. Wir haben eine dreiköpfige Familie und es passte dann super in die Wohnung in der Neustadt. Die kamen dann mit Skijacken hier an und so.
Wo kamen die ursprünglich her?
Aus Kiew.
Ja.
Wir haben nicht nur Gäste aus Kiew, sondern auch richtig vom Plattenland. Und das ist nochmal in so einem Flächenland ist das natürlich nochmal was anderes. Die sprechen dann gar nicht bis nur ein bisschen Englisch. Das war eigentlich die einzige Zugangsvoraussetzung, die wir gestellt haben, dass wir immer gesagt haben, wir würden gerne, dass sie Englisch sprechen. Weil meine Idee war ja, denen nicht nur die Wohnung zu geben, sondern sie auch teilhaben zu lassen. Nun werde ich nicht so schnell Ukrainisch lernen.
Ja.
Also war Englisch eine gute Möglichkeit, dass wir alle mit denen immer mal Kontakt aufnehmen. Und das ist natürlich ganz super, weil es gibt ja viel mehr Probleme, als Behörden irgendwie lösen können. Ne? Also nicht nur die Anmeldung und Auto ummelden oder wie auch immer, sondern ganz klassische Fragen und auch nicht nur, wo kann mein Kind in die Kita gehen, sondern die Frauen brauchen einen Frauenarzt irgendwie, andere brauchen andere Ärzte wo können die ihren Hobbys nachgehen, falls sie noch welche haben, wie können wir sie abwechseln, also beziehungsweise Abwechslung geben.
Ja.
Und Mensch Hamburg sorgt halt dafür, dass sie Deutsch lernen, wir haben eine Deutschlehrerin. Die meisten gehen jetzt in die Intensivkurse, die ja öffentlich angeboten werden, aber dass die schon mal gleich am Anfang schon mal ein bisschen was mitbekommen haben. Und da habe ich gehörigen Respekt, weil nach allem, was man so hört, ist Deutsch, glaube ich, eine schwierige Sprache. Und da stolpern wir ja alle immer noch drüber, auch ja, als Gebürtige. Und es ist so, dass wir versuchen, und deswegen wollen wir auch nicht mehr Geflüchtete haben als diese 21, und deswegen wollten wir auch keine Wohnung mehr anmieten. Wir müssen das ja alle nebenbei machen. Ne? Also die anderen sind auch recht erfolgreich irgendwie in ihren Jobs und haben natürlich auch irgendwie eher eine 50-Stunden-Woche als eine 35. Und trotzdem wollten wir einfach auch nie was versprechen, was wir da nicht halten können.
Absolut.
Also wir haben jetzt so einen Rhythmus gefunden, dass wir jede Woche irgendwie den Leuten ein Angebot machen, also mal zum Fußball gehen. Drei waren jetzt bei Mitra Kasai zum Rollerskate Jam.
Nice.
Und sind da Rollschuh gefahren. Wir waren auf dem Dom mit allen irgendwie, was wirklich die größte Freude war für alle, weil ich bin jetzt kein Riesendom-Fan, auch wenn ich das Kamelrennen-Derby organisiere, aber alles andere ist eher so, große Menschenmassen machen mir dann Sorge, also schon vor Corona.
Ja.
Und das war aber einer der schönsten Tage, die ich auch erlebt habe, dieses Lachen, diese Freude und diese Fröhlichkeit mal für 3-4 Stunden, das war wirklich großartig. Was sind das für Leute? Wir haben, also ich bin ehrlich gesagt immer erstmal von mir ausgegangen. Das heißt, wir haben die Wohnungen, und wenn ich sage mir, dann meine ich den Verein, wo ich mich halt abgestimmt habe. Für uns war völlig klar, ja, wir werden Secondhand-Sachen nehmen, gebrauchte Möbel haben wir in unserem kleineren Umkreis irgendwie rumgefragt, also Betten, Schränke und so weiter. Mir war aber auch völlig klar, ich wollte auch Sachen haben, ich will keine gebrauchten Wasserkocher oder Kaffeemaschinen dahinstellen. Wir haben Gott sei Dank durch unsere sehr, sehr große Präsenz in den letzten 2 Jahren durch Keiner kommt und alle machen mit und entsprechend auch noch einen kleinen finanziellen Puffer, den wir erstmal genutzt haben. Wir müssen das ja immer benutzen und
genau,
da geht's ja weiterhin auch noch um die Kultur. Haben wir aber zum Anfang erstmal Geld genommen, um eben Wasserkocher, Toaster und so weiter zu kaufen. Das heißt, wir haben die Wohnung so eingerichtet, dass wir gesagt haben, wir würden da gerne selber einziehen. Und dann haben wir uns immer auf die Tippgeber verlassen, wer denn da so reinpasst. Also wir haben ja kein Casting gemacht oder so.
Ja.
Das Einzige war, wir haben 2 Frauen, die sich nicht kannten, die beide aus Kiew waren. Die haben wir gefragt, ob sie sich vorstellen können, zusammen in einer Wohnung zu wohnen. Und dann haben die irgendwie 2-3 Mal telefoniert. Und dann passte das so. Und die wohnen jetzt auch in einer Wohnung zusammen. Und das ist irgendwie natürlich ganz großartig, weil die sonst alleine hier unterwegs wären. Und
ja,
nicht nur als Frau um die 30 ist es nicht schön, alleine zu reisen, sondern es ist natürlich vor allen Dingen auch diese Verlustängste und das, was die alles hinter sich gelassen haben. Oder eigentlich auch ihre Träume, die sie jetzt nicht verwirklichen können, ist schon hart genug. Deswegen hilft es natürlich sehr, dass wir, und das war der Gedanke der Mensch Hamburg WG, dass sie sich auch untereinander helfen.
Absolut, jetzt
verstehe ich.
Ob
mal jemand ein Bild in die Wand kloppen kann, was ich überhaupt nicht kann, oder mit denen einfach mal quatschen kann. Und deswegen sehen wir als Mitglieder von Mensch Hamburg uns auch als WG-Mitglieder. Also wir sind fester Bestandteil. Ich habe Ostern gefeiert, ich habe ukrainische Ostern gefeiert, zum falschen Zeitpunkt für die Ukrainer. Ostersonntag gab es bei mir in der Wohnung halt Gebäck und Braten auf ukrainische Art. Und es war ganz, ganz großartig. Es war ganz toll und ich liebe das, mich auf unterschiedliche Kulturen einzulassen. Und das war fast die Krönung. Also leckeres Essen und der Austausch darüber, was man machen würde. Die haben einen anderen Kalender und deswegen feiern sie eigentlich eine Woche später Ostern. Aber das haben wir quasi für die schon mal vorgelegt. Und wir sind dann abends gemeinsam auch essen gewesen und ich hatte meine Familie aus der, also mein Bruder mit Familie war da. Und so haben wir alle zusammengepackt und nicht alle konnten dann am Tisch irgendwie gut Englisch sprechen und haben sich dann so mit Händen und Füßen irgendwie ausgetauscht. Und das war, wird immer ein Bild sein, was ich im Herzen und im Kopf trage, wie das so toll funktioniert hat, schon nach Wochen. Ja. Und ich bin mit dem Wort Freundschaft sehr, sehr vorsichtig, aber wir sind irgendwie auch teilweise schon zu Freunden geworden. Nicht mit allen in der WG. Da hat ja jeder auch mal so sein eigenes Bedürfnis. Wir haben die jetzt erstmal am Anfang auch sehr in Ruhe gelassen und fangen jetzt an, ein bisschen strukturell zu gucken, was können die an Jobs machen oder.
Verstehe, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie es da mittelfristig für die aussieht. Also ich glaube, ihr stellt diesen Wohnraum für ein Jahr zur Verfügung.
Wir garantieren denen ein Jahr, dass sie mietfrei wohnen können, plus unsere ganze Fürsorge. Und die wird natürlich nicht abbrechen, nur wir müssen ja irgendwie einen Zeitraum erstmal haben, dass wir denen eine Garantie geben für die Wohnung. Teilweise müssen wir die laufenden Kosten übernehmen, Strom und Heizung natürlich. Und das ist ja sehr in Ordnung, aber wir müssen ja irgendwie auch eine Perspektive entwickeln. Also weil ich ahnte nicht, dass so viel Spendenbereitschaft da war. Ne? Ja. Also wir denken mal, dass wir so 10.000 Euro im Monat benötigen für, weil wir halt Leute, die uns wirklich professionell helfen. Ich kann einer Psychologin, kann ich eben nicht kein Geld bezahlen, sondern auch das gilt für alles. Also, dass mal jemand mit jemandem auf einen Kinderspielplatz geht, das finde ich relativ normal. Ja. Oder mal zum Essen einlädt. Aber Deutschunterricht, Psychologie und so weiter und so fort, das bezahlen wir natürlich. Und da kommen wir für auf. Und wir versuchen jetzt mal so Profile zu erstellen. Weil nicht alles, was die in der Ukraine gemacht haben, können die jetzt hier sofort umsetzen.
Verstehe, klar.
Nicht nur an der sprachlichen Barriere, sondern weil die einfach Sachen gelernt haben, teilweise selbstständig waren.
Die hier ganz anders laufen.
Aber wir haben großes Vertrauen mit unserem Riesennetzwerk, dass wir für die auch passende Jobs haben. Und ich darf an dieser Stelle sagen, wir brauchen keine Angebote mehr aus der Gastronomie. Ich glaube, jeder Gastronom, der bei mir im Handy ist, der hat mich schon angerufen und gefragt, hast du nicht noch Servicekräfte? Das tut mir total leid, aber das ist jetzt, wird jetzt nicht der erste Schritt sein. Wir wollen die schon versuchen, in ihre angestammten Berufe zu bringen, weil die haben alle zu Ende studiert und das sind natürlich Sachen, wir wollen keine studentischen Jobs haben. Noch sind wir sehr arrogant und versuchen die in gute, hochbezahlte Jobs reinzukriegen. Vielleicht haben wir ja Glück. Also Firmen, die zum Beispiel eine Trade Managerin suchen, die internationale Kontakte hat und so weiter.
Trade Managerin für ein
Handel? Produkt, für den Handel, genau. Mhm. Die hat in Kiew hat die quasi in Asien Produkte eingekauft, tatsächlich sowas wie Toaster und Rührstab und so weiter und hat es dann quasi an Läden weitergegeben, die möglicherweise vergleichbar sind mit unseren Mediamärkten oder es gibt noch viele andere.
Okay, also jeder Zuhörerin, die in einer Firma beschäftigt ist, die irgendwie Handel betreiben beziehungsweise Importe aus, vielleicht sogar aus Asien, können sich gerne melden. Aber ich finde, es macht definitiv Sinn. Ich glaube, wir haben hier auch einen absoluten Nachfrageüberhang nach qualifizierten Arbeitskräften.
Ja.
Und insofern, ja, finde ich das schon in Ordnung, wenn dann nicht sozusagen die in irgendwelche Gastrojobs gesteckt werden. Auch wenn man da vielleicht auch wieder die nächsten Kontakte machen kann, sich hier vielleicht irgendwie ein neues Netzwerk aufbaut. Aber klar, wenn du was völlig anderes gelernt hast und deine Arbeitskraft der Volkswirtschaft nun mal so am besten zur Verfügung stellen kannst, dann sollte das auch versucht werden, die da Leute in diese Berufe reinzukriegen.
Ja. Ich versuche mich halt immer in die Situation des anderen zu versetzen. Und jetzt kann ich gut labern, aber ich kann nicht drei Teller auf einmal tragen. Also ich wäre ganz schlecht im Service, zumal ich mir auch nie merken könnte, was wer haben will. Ja. Ich bin zwar ganz gut im Kopfrechnen, aber es würde ein totales Desaster sein, wenn ich jetzt irgendwo im Hotel oder in einem Club irgendwie Service machen würde. Ja. Bier zapfen würde vielleicht noch gehen. Aber und insofern
nicht ohne Schwund.
Ja, genau. Und jedes dritte Glas für mich. Aber deswegen, das ist dann irgendwie, das hört sich dann erstmal arrogant an, wenn wir sagen, nee, erstmal Gastronomie nicht. Und jeder sagt ja mal, Gastronomie kann jeder. Aber ich muss feststellen, ich habe viele Jahre in der Spülküche der elterlichen Gastronomiebetriebe zugebracht. Das mit dem drei Teller auf einmal tragen, habe ich nie gelernt.
Siehst du, das ist deine Talente woanders.
Ja.
Ich verstehe. Wie habt ihr, wie sind die Leute denn sozusagen in diese Wohnung reingekommen? Also arbeitet ihr da auch mit anderen Organisationen zusammen? Waren das jetzt irgendwelche persönliche Kontakte oder so aus dem Netzwerk, wo du gefragt wurdest, ey, kriegen wir die hier irgendwie unter oder ist es ein Mix? Erzähl mal.
Also ich habe ja gesagt, dass wir sehr schnell Kontakte bekommen haben in die ukrainische Gesellschaft hier in Hamburg. Mhm. Und die haben uns dann die Leute vermittelt nach dem Profil. Also sollten Englisch sprechen können. Es sollten jetzt auch keine siebenköpfigen Familien sein. Also die haben ehrlich gesagt ja überhaupt gar keine Ansprüche. Die haben auch immer gesagt, es können auch 7 Leute irgendwie auf 55 Quadratmeter wohnen. Ja. Aber nochmal, da zählte dann auch immer mein Prinzip, das wollte ich jetzt auch nicht zwingen. Und ich will auch schon nicht 7 fremde Leute irgendwie alle zusammen in eine Wohnung färchen. Also wir haben ja unser Büro von der Guten-Leute-Fabrik in der Schanze und ich fahre fast jeden Tag an der Messe vorbei. Und ich habe, also natürlich schwankt das dann in meinem Kopf immer hin und her. Ist das jetzt besser oder sollten die doch zu 5 irgendwie auf 40 Quadratmetern wohnen?
Ja.
Schwierig. Aber ich muss halt auch sagen, da kriegen wir halt auch immer wieder, werde ich gefragt, ja, warum denn nur 21 oder warum begrenzt ihr das so? Ich möchte jetzt lieber diesen 21 richtig helfen und das Leben vielleicht auch retten in ihrer Organisation, als es jetzt zu versuchen für viele Tausende. Dafür muss der Staat zuständig sein und dafür gibt es auch professionelle Organisationen. Und ich möchte einfach jetzt schon wissen, dass ich nächstes Jahr noch Bock habe, auch wieder mit denen Ostern zu feiern, dass ich das mit Leuten mache, die auch Interesse haben, mit uns natürlich, ne, das ist ja keine Einbahnstraße,
ja,
mit uns Sachen zu machen. Das heißt, wo wir Interessen teilen und einer ist halt totaler Fußballfan, den habe ich jetzt schon beide Hamburger Vereine zugeführt bei den Spielen.
Und wohin geht die?
Kann sein, dass ich ein bisschen Einfluss darauf habe, aber ich glaube, es geht ein bisschen Richtung Millerntor. Tatsächlich ist es so, es geht ganz klar danach, welcher Verein uns mehr Freikarten gibt.
So, okay.
So muss man es auch mal sehen.
Fair, finde ich gut.
Und da war tatsächlich, die Towers waren die Ersten, die sofort gesagt haben, ihr könnt kommen. Und die sind ja nun auch heiß begehrt. Und nochmal ganz herzlichen Dank an die Hamburg Towers.
Die sind auch mega sozial. Die
ja,
machen
natürlich.
Auch,
ja, und die machen. Die machen.
Ja, ja.
Wir sind ganz häufig auch bei anderen Institutionen an Grenzen gestoßen, wo wir auch erstmal wieder Formulare ausfüllen sollten und so weiter.
Und da ging es ein bisschen unkomplizierter. Und
ja, ich habe die Namen durchgegeben und dann waren wir da. So,
ja,
also
geil.
Wirklich großartig.
Richtig,
ganz, ganz toll. Und das ist ja auch die Idee des Vereins und das wollen wir auf andere Leute übertragen. Ne? Also jeder kann wirklich helfen.
Diese schnelle,
agile. Der kleine Burgergrill kann uns Voucher geben für 200 Euro. Das wird ihn nicht umbringen. Im Zweifelsfall, ich war jetzt schon, eines meiner Lieblingsrestaurants in der Schanze ist das Olympische Feuer. Ich esse sehr, sehr gerne das Gyros dort. und ich war mit den Ukrainern teilweise schon 3-mal da innerhalb von 4 Wochen. Und die mögen das jetzt auch. Und vielleicht sind die jetzt auch Stammgäste für
siehst
die Zukunft.
Siehst du. Plus, ich habe auch, während du gerade die Strategie hinter den 21 und nicht hinter den 1000 sozusagen noch mehr erklärt hast, ist dann ja auch so, wenn du den 21, was auch immer, nachhaltig und langfristig auf die Beine hilfst, haben die ja wiederum auch die Stärke und die Resilienz und dann vielleicht auch das Netzwerk, um dann weiteren Flüchtenden sozusagen zu helfen und auch wieder was sozusagen zurückzugeben, weil sie hier dann halt schon diese ganzen Behördengänge gemacht haben und schon das erste Netzwerk haben und dann, dass sich sozusagen wie in so einer Pyramide runter multipliziert.
Herzlich willkommen in der Welt von Mensch Hamburg.
Genau, ja, okay, Idee. Verstanden.
Also, die Leute, die wir am Anfang quasi an die Hand genommen haben, nehmen jetzt andere an die Hand und die sagen denen genau, wie es so läuft und was so funktioniert. Und die Quellen, wo wir am Anfang Möbel herbekommen haben, die geben wir jetzt auch mal weiter. Also A, sollen die Ukrainerinnen, denen wir jetzt helfen innerhalb der WG, natürlich ihre Kontakte auch aufbauen. Bestes Beispiel dafür war, dass wir gemeinsam mit unseren WG-Bewohnern einen ganz wunderbaren Abend letzte Woche organisiert haben oder vor einigen Tagen im Hansa-Varieté, weil ich habe mit Thomas Collin auch wieder so eine ganz spontane Aktion, Thomas Collin, der nicht nur der Geschäftsführer vom Hansa-Varieté, sondern vom St. Pauli-Theater, habe ich gesagt, Mensch, ich kann mit meinen Leuten nirgendwo Kultur genießen, weil es gibt in Hamburg fast nur deutschsprachige Kultur. Mhm. Und dann sagt er, Mensch, dann komm doch zum Hansa-Varieté. Dann hat er uns ein komplettes Theater gegeben, die komplette Show, die da jetzt läuft, für lau. Und die Ukrainer haben organisiert, dass da 300 Ukrainerinnen hingekommen sind und haben quasi wie wir als Eventagentur funktioniert innerhalb unserer Agentur.
Siehst du.
Und haben eine eigene Software da aufgebaut, also beziehungsweise Systeme aufgebaut. Und das war ein hochemotionaler Abend, auch wieder mit ganz viel Freude und Spaß verbunden. Und ich würde mir wünschen, dass viele andere Institutionen, ich glaube, die Kulturinstitutionen sind da noch schneller. Ich würde mir viel mehr wünschen, dass andere noch genauso spontan sind. Deswegen nochmal ganz herzlichen Dank an Uli Waller und Thomas Collin. Denn wenn solche Leute das machen, dann neigen andere Leute immer dazu zu sagen, naja, die können das ja auch. Nee, ja. Warum können die das? Die können das, weil sie es wollen,
ja.
Und weil sie die Notwendigkeit sehen und weil sie bereit sind, auch Nachteile in Kauf zu nehmen. Der könnte ja diesen Abend ja auch an irgendeine
normale Versicherung verkaufen.
Ja, genau. Oder was auch immer. Und das hat er innerhalb von 2 Wochen, haben wir das alles organisiert. Und das war großartig. Und aber ich klage nicht an, ich möchte nur mein Angebot nochmal formulieren, dass wir inspirieren. Und diese 21, denen wir jetzt das Leben, die schönsten Seiten Hamburgs zeigen, das Ganze hat ja auch einen Kommunikationseffekt. Ne? Dafür bin ich ja nun auch Kommunikator. Wir haben einen Instagram-Account, Mensch Hamburg WG, wo wir im Nachhinein auch die Integration irgendwie zeigen wollen. Die sollen also auch den Instagram-Account irgendwann übernehmen, noch auf Deutsch und Englisch, demnächst auf Ukrainisch.
Geil, werden wir darüber berichten, richtig gut.
Ja, was wir da machen, auch immer mal natürlich als Danksagung für die Leute, die uns einladen. Da kann man irgendwie ganz wunderbar die Fotos auch sehen von dem leckeren ukrainischen Kuchen und den Braten und so weiter. Also wir lassen alle Leute an unserem Alltag teilhaben. Und wir machen natürlich auch Medienberichterstattung, ne? Und das machen wir nicht, um die vorzuführen, sondern die sollen ihre Geschichte erzählen.
Authentisch.
Das sind wahre Geschichten.
Ja, ja,
und diese Ängste und Nöte, die die haben, werden nicht in 3 Wochen aufhören, wenn die Leute kein Interesse mehr daran haben.
Die sind auch nicht in einem 2-Minuten-Beitrag auf Hamburg 1 erzählt, sondern es geht viel, viel
Hamburg 1 hat überhaupt noch nicht darüber berichtet, fällt mir gerade ein. Da ist ja das allerbeste Beispiel, sind ja die Pflegekräfte. Vor 2 Jahren haben wir alle geklatscht, nachts oder abends um 20 Uhr auf dem Balkon. Und damals ahnte ich schon, okay, das wird jetzt irgendwie, das ist jetzt lustig und das ist ein Hashtag und was weiß ich. Und dann ist es wieder vorbei. Und dann habe ich mich genau in dem Moment, haben wir als Mensch Hamburg gesagt, wir wollen etwas für die Pflegekräfte tun. Vor allen Dingen natürlich inspiriert durch Tobias Schlegel, der seinen Job als Fernsehmoderator, ja seinen hochdotierten Job als Fernsehmoderator, darf ich als sein Manager sagen, an den Nagel gehängt hat, um in den Notruf zu gehen. Also er ist jetzt Notfallsanitäter.
Auch einzigartig, finde ich.
Es ist eine wahnsinnige Geschichte. Vita, und das ist, Tobi ist auch tagtäglich mein Antrieb, auch mindestens genauso zu helfen wie er. Ja. Er macht das halt mit lockerer Hand. Ich muss mich manchmal ein bisschen anstrengen neben all den Krams, den ich so mache. Aber nochmal, es ist keine Anstrengung. Helfen macht Spaß. Das muss jedem klar sein, der noch nie geholfen hat. Sollte man mal ausprobieren. Egal, ob man jemanden ein bisschen Geld in den Hut gibt, einen Hinz- und Kunstverkäufer unterstützt oder was auch immer, es befreit und macht Freude. Und ich bin mir auch, ich bin überhaupt gar kein Esoteriker. Ich bin mir sicher, dass es irgendwann wieder
zurückkommt. Es kommt zurück.
Irgendjemand guckt da oben zu und schaut, was man so macht. So, und Pflege für Pflege ist unser Stichwort. Das haben wir geprägt und haben letztes Jahr beispielsweise, ich glaube, rund 1000 Auszubildenden in Pflegeberufen einen Gutschein geschenkt, mit klassischen Pflegegutscheinen, also Kosmetik, Haare, Füße,
für was sich auch selbst immer.
Genau, um sich selber sozusagen zu pflegen.
Ja, geil.
Und das machen
geil.
Wir dieses Jahr wieder. Am 12. Mai ist das Mensch Hamburg Pflegemeil. Zum ersten Mal mache ich ein Charity-Essen. Aber es ist natürlich anders als andere. Wir laden ein paar Multiplikatoren ein, also ehrenwerte Menschen der Gesellschaft oder Freundinnen und Freunde von mir. Plus 40 Pflegekräfte. Wir sind 120 Leute im Hotel Reichshof mit tatkräftiger Unterstützung von Asklepios und Karlsberg, wird es da etwas Leckeres zu essen geben, nämlich Buchstabensuppe, Fischstäbchen oder aber auch die vegetarische Variante zusammen mit Kartoffelpüree, Erbsen und Möhren und hinterher gibt es Milchreis.
Warum? Ein bisschen an so ein Pflegeessen angelehnt, oder?
Völlig richtig. Wir haben alle überlegt bei Mensch Hamburg, was haben wir eigentlich gerne gegessen, wenn wir krank wurden? Und mein Ding war immer Kartoffelpüree. Das heißt, wenn ich meiner Mutter als Siebenjähriger gesagt habe, ich würde gerne Kartoffelpüree essen, ja, dann wusste sie, da kommt demnächst eine Grippe oder so. Und vor allen Dingen habe ich ja vorhin gesagt, dass ich diese Charity-Essen immer ganz furchtbar fand. Egal, ob es um Hummer ging oder was auch immer, oder Fisch. Und
so ein bisschen posch ist, so, ja.
Ja, furchtbar. Ja, ja, ja. Und das habe ich jetzt umgedreht und das macht schon in der Vorbereitung so viel Spaß. So, also wir haben dieses Thema Pflege nach wie vor dabei. Wir müssen jetzt wieder 20.000, 25.000 Euro einsammeln. Wir wollen wieder den Auszubildenden wieder einen Gutschein schenken. Und ihr alle seid dafür verantwortlich, wie groß dieser Gutschein wird. Also gerne spenden an Mensch Hamburg Pflege für Pflege. Und dieses Thema gerät ja auch mehr und mehr wieder aus dem Blick der Öffentlichkeit.
Absolut.
Und das will ich vermeiden, dass das mit unseren Ukrainerinnen passiert. Das heißt, mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger.
Verstehe.
Werden wir das machen, werden wir den Leuten auf die Nerven gehen. Also ich mit gib doch mal einen Voucher oder gib doch mal Geld. Und auch medial immer wieder auch mit befreundeten Medienvertretern darüber sprechen, mach doch nochmal einen Artikel.
Mhm. Right. Damit dann auch das Engagement sozusagen für die Unternehmen, die sich dran beteiligen. Ich habe mir gerade überlegt, Douglas wäre bestimmt auch, ich meine, die stehen ja auch für Pflege.
Ich habe keinen Kontakt zu Douglas. Ich bin ein ganz schlechter Kaltakquisiteur. Ich kann ganz schlecht irgendwo anrufen. Aber Douglas, ihr könnt euch melden bei Mensch Hamburg.
Tina Müller, falls sie das hört.
Tina Müller, vielleicht hört sie das.
lass nochmal, ich habe noch eine Frage, wie du das siehst zu dem Ukraine-Thema, jetzt auch gesagt hast, ihr seid jetzt irgendwie ein Jahr, habt ihr euch sozusagen vorgenommen, was ist so, ich meine, du hast ja auch einen Medien-Background, ne, und wirst wahrscheinlich auch aus verschiedenen unterschiedlichen Medien so deine News sozusagen dir zusammenstellen. Mhm. Was ist denn aus deiner persönlichen Sicht so, gibt's da noch eine weitere Flüchtlingswelle? Wie glaubst du, sieht das ganze Thema in einem Jahr aus? Einmal, wie glaubst du und wie würdest du dir wünschen, dass es aussieht?
Also was ich glaube oder weiß, das ist nichts, weil das müsste die UN wahrscheinlich irgendwie, da gibt's Spezialisten, die das irgendwie sehen.
Ich meine auch absolut auf die humanitäre Situation.
Also die Situation ist ja die, dass das, was ich jetzt sage oder einschätze, kann sich in 3 Wochen wieder geändert haben. Das hängt natürlich damit zusammen, wie lange der total irre Putin da seinen Angriffskrieg weitermacht, da rummetzelt oder dass irgendwie gestoppt wird oder er gestoppt wird. Mhm. Und ich glaube auch, das hängt natürlich auch mit dem Grad der Zerstörung der Städte zusammen. Also wenn man sieht, dass Mariupol da dem Erdboden gleich gemacht wurde. Ich sag mal so, wir fahren ja alle irgendwie mit offenen Augen durch Hamburg und wir können uns nur ansatzweise vorstellen, wie Hamburg ausgesehen hätte ohne den Zweiten Weltkrieg. Ich komme selber aus Hannover, eine Stadt, die, ich weiß es nicht genau, Historiker werden mich korrigieren, aber ich glaube zu 70% komplett zerstört wurde. Was danach entstanden ist, waren echt hässliche Städte. Also wenn man nur die Ost-West-Straße langfährt und auf der einen Seite die zerstörte Kirche sieht und auf der anderen die Zweckbauten aus den 50er, 60ern, dann ist das ja echt furchtbar. Die Geflüchteten, mit denen wir jetzt seit 2 Monaten zu tun haben, waren am Anfang der Meinung, naja, ich bin jetzt mal für 2, 3 Wochen hier und dann fahre ich rüber. Aber ich glaube, diese Absichten und Träume sind echt zerstört worden von Putin und seinen Mörderinnen und Mördern, die er da durch die Gegend schickt. ich meine Haltung gegenüber den Geflüchteten und wir haben viele Gespräche darüber, weil wir machen ja nicht nur Halligalli und machen Kamerenderby mit den Geflüchteten, sondern ich sehe es ja auch als meine Aufgabe, denen zumindest auch eine Schulter zu geben oder eine Meinung oder was auch immer. Ich werde nie nachvollziehen können, was die für Schmerzen haben. Dafür haben wir ja auch psychologische Unterstützung, Gott sei Dank. Ja. Aber meine Haltung ist, du bist jetzt hier in Deutschland, versuch das Beste draus zu machen. Lern erstmal Deutsch, verbessere dein Englisch und versuch hier Kontakte zu machen. Das ist ja am Ende etwas, wenn man das jetzt, ist jetzt ein schwieriger Vergleich, aber wenn man jetzt irgendwie 3 Wochen irgendwo Urlaub hat in Spanien, dann nimmst du ja auch mal ein bisschen Spanisch mit und kannst dein Bier irgendwann auf Spanisch bestellen,
ja,
und hast vielleicht auch Urlaubsbekanntschaften. Das ist gewiss kein Urlaub für die hier.
Ja.
Das ist auch keine Kur, sondern das ist eine beschissene Flucht. Sie wollten eigentlich ihr normales Leben leben, die alle irgendwie Träume hatten, die Absichten hatten. Wir haben eine 17-Jährige dabei, die ihr Abi in 3 Monaten machen sollte, also jetzt schon in 1 Monat und nicht. Also jeder, der irgendwann mal Abi gemacht hat, weiß, was das für ein Einschnitt ist in jedem Leben, egal wie beschissen das Abi gelaufen ist oder was man später daraus macht.
Same here.
Aber das ist einfach ein Riesentraum und die hat wahrscheinlich ihr Ballkleid schon gekauft und alles Mögliche. Und dann kommt dann irgendwie dieses Arschloch aus Moskau um die Ecke und sagt, nee, du machst jetzt kein Abi. Ja. Und das macht mich wütend. Und diese Wut sollte man am besten natürlich in positive Energie umwandeln und versuchen, das nachzuvollziehen, was die machen. Also diese Schülerin wird jetzt ihr Abi hier in Deutschland machen. Dafür muss sie jetzt 1-2 extra Runden drehen, wahrscheinlich 2 Jahre. Ob sie das dann am Ende wirklich hier macht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt mit allen so gesprochen, dass wir sagen, hey, wir machen jetzt, versuchen das Beste draus zu machen, versuch dich hier zu etablieren. Es gibt gewiss auch schon Bewohnerinnen und Bewohner, die sagen, ja, ich möchte hier bleiben, weil meine Familie komplett zerstreut ist oder gestorben ist.
Ja.
Also vielleicht will man auch gar nicht mehr an einen Ort zurückkehren, der so schmerzvoll ist, wo so schmerzvolle Erinnerungen sind. Aber trotzdem spreche ich immer wieder, wenn wir über Träume sprechen, an Ostern haben wir das gesagt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwann eine Gegeneinladung haben in 2, 3, 4 Jahren und möchte mit denen durch Kiew spazieren. Und dann möchte ich möglicherweise vermeintlich deutsches Rührei machen oder was auch immer. ich glaube, diese Träume sollte man nicht aufgeben. Und die sollte man sich auch nicht zerstören lassen von irgendwelchen Kriegstreibern, sondern man sollte versuchen, diesen Träumen so nah wie möglich zu kommen, egal worum es geht. Und man muss natürlich auch was tun. Aber ich glaube, wichtig ist jetzt erstmal, dass die hier gut aufgenommen werden und von uns gut begleitet werden und das auch annehmen. Also nicht nur annehmen im Sinne von Bitte und Danke sagen, sondern dass sie sehen, okay, sie haben hier auch eine Zukunft. Und das wäre natürlich ganz schön. Wenn sie irgendwann die freie Wahl haben, bleibe ich jetzt hier, verdiene ich hier mein Geld, habe ich hier meine Freundinnen und Freunde oder gehe ich jetzt wieder nach Kiew? Das wäre das Schönste. Wenn sie keine Wahl haben, weil es Kiew nicht mehr so gibt, wie sie es kennengelernt haben, wäre das sehr, sehr schade.
Absolut. Ich glaube, da bist du nicht alleine mit der Haltung. Das sehe ich ganz genauso. Mir ist jetzt sehr klar irgendwie bewusst geworden über die letzten, es sind jetzt schon fast 2 Monate. Fuck, ja. Ich glaube, an meinem Geburtstag, 24.02., ging die Invasion los.
Das eine hat mit dem anderen aber nichts zu tun.
Nee, aber es hat mir, ich glaube, da hat er gar nicht drüber nachgedacht, aber ein Freund von mir hat geschrieben, hey, herzlichen Glückwunsch, wird nicht jeder sagen können, dass an seinem Geburtstag da irgendwie ein Krieg ausgebrochen ist. So, ich weiß, wie die Nachricht gemeint war, also gar nicht so, wie sie angekommen ist oder wie sie, sag ich mal, ja, übermittelt wurde, aber das muss man sich, glaube ich, bewusst machen, dass das jetzt schon seit 2 Monaten so stattfindet und ich weiß nicht, wie es dir geht oder euch.
Ich habe ein bisschen mehr Glück gehabt in meinem Geburtstag. Ich habe mit der Queen Elizabeth zusammen Geburtstag. Es gibt also so eine Verbindung zum englischen Königshaus.
Siehst du, eine direkte sozusagen. aber ich bin seitdem das losgegangen ist, und sich das so bei mir eingestellt, auch als ich mich da registriert habe, wie gesagt, bei Unterkunft Ukraine, und man verlässt danach irgendwie das Haus oder geht aus der Haustür raus, sodass halt einfach hier alles so ist, wie es ist, ne? Unvorstellbar und insofern, glaube ich erst recht für die Leute, die jetzt hier ankommen, extrem surreal und wahrscheinlich denkt man auf der einen Seite darüber nach, genauso wie du gesagt hast, irgendwann kann ich dahin wieder zurückkehren und so, aber die Frage ist ja auch, was man dann dort vorfindet und wie lange das im Zweifel braucht, um alles wieder aufgebaut zu werden. Und wir nehmen heute am 25.04. auf und ist ja, leider muss man sagen, noch kein Ende in Sicht. Und vielleicht werden da noch mehr Flüchtlinge kommen und du musst noch ein, zwei mehr Handynummern anrufen und an ein, zwei Türen klopfen. Aber ich glaube, so wie ihr euch jetzt aufstellt und was ihr als erstes anbietet, hast du heute sehr gut rübergebracht und auch sehr nachvollziehbar rübergebracht. Mir bleibt noch zu fragen, obligatorisch, wie man euch helfen kann. Also sind es liquide Mittel, sind es irgendwelche Sachspenden? Wir haben gerade schon über ein paar Unternehmenskunden hier irgendwie lokal gesprochen. Vielleicht kannst du dazu noch ein Wort sagen.
Also wie bei allen Hilfsorganisationen hilft uns am meisten Geld, weil wir dann natürlich frei darüber verfügen können, wie wir es einsetzen. Was wir gar nicht wollen, sind Sachspenden, weil wir gar nicht die Logistik dafür haben. Wir können nirgendwo Betten abholen oder ähnliches. Wir sind aber auch schon komplett eingerichtet. Was uns unglaublich hilft, sind Gutscheine. Und zwar nicht nur von Firmen, sondern es können Leute, die sagen, naja, schnödes Geld, weiß ich auch nicht. Ich finde es ganz toll, wenn Leute uns auch Gutscheine zur Verfügung stellen. Wir machen jetzt demnächst auch eine Social-Media-Kampagne dazu, weil jeder kennt das, hat schon mal Gutscheine geschenkt bekommen und findet sie nach einem Jahr zum Geburtstag vielleicht wieder und sagt, oh, den muss ich noch einlösen. Also übrig gebliebene Gutscheine von Geburtstagen, Weihnachtsfeiern, Hochzeiten,
guter wie auch immer, Hinweis, ja.
Gerne an Mensch Hamburg in der Susannenstraße 26 in 20357 Hamburg schicken. Ansonsten unter www.menschhamburg.de. kann man sich über uns informieren. Auf Instagram haben wir zwei Kanäle mittlerweile, also einmal Mensch Hamburg WG und einmal Mensch Hamburg. Und man hilft uns vor allen Dingen, indem man uns Zuspruch gibt, tatsächlich. Und der Zuspruch fängt bei, ich sag mal, 2 Euro an und hört die höchste Summe, die wir jemals bekommen haben, waren, glaube ich, 50.000 Euro.
Krass.
Die kann man ja vielleicht nochmal toppen, ne? Also wenn Tina Müller von Douglas hier nochmal zuhört. Aber wir nehmen natürlich auch Pflegecremes, Lippenstifte, wie auch immer, im Wert von 50.000 Euro. Wir haben da schon Mittel und Möglichkeiten. Also es ist tatsächlich so, dass wir uns auch als eine offene WG natürlich sehen. Da kommen immer mal Leute zu Besuch. Also im Hansa Varieté waren ja nun auch 300 Besucherinnen und Besucher aus der Ukraine. Wir sind auf dem Dom, haben wir ein paar Gäste mitgenommen. Immer wenn wir ein bisschen mehr irgendwie haben, geben wir das halt auch weiter an andere, weil die wissen natürlich schon, dass sie in einer exponierten Stellung jetzt sind, dass sie diesen Zugang zur Mensch Hamburg WG bekommen haben. Und entsprechend versuche ich die auch dahingehend zu prägen, immer zu gucken, was können wir denn für wen noch wie machen. Und wir haben jetzt bestimmt schon 20 Einladungen von unterschiedlichsten Restaurants bekommen, die ich alle immer wieder angefragt habe, wenn ich selber mal da war, die jetzt uns 20 immer mal wieder irgendwann zum Frühstück, zum Mittag, zum Abend, zum Cocktailtrinken eingeladen haben. Und da werden wir sicherlich auch mal durchmischen.
Super cool. Lars, das sind meine Fragen gewesen für heute.
Toll. Ja, dann haben wir das ja auch hinter uns gebracht. Nein, es hat sehr, sehr viel Freude bereitet und ehrlicherweise ist es immer wieder schön, sich bewusst zu werden, was wir da so machen.
Ich wollte
also gar
sagen,
nicht selber auf die Schulter zu klopfen, sondern zu sagen, hey, da, also nochmal, helfen macht Spaß.
Ja.
Und es macht total Freude, auch darüber zu sprechen. Und insofern bedanke ich mich für die Möglichkeit, hier darüber gesprochen zu haben. Wir haben noch viel vor. Folgt uns gerne, wie gesagt, auf Instagram. Es wird demnächst auch wieder das Mau-Mau-Turnier geben.
Und highly anticipated.
Da können Leute mitmachen, die müssen natürlich ein bisschen Geld bezahlen. Das Kamelrennen-Derby ist für Firmen offen. Also gerade so mittelständische kleine Firmen, die immer sagen, ich kann doch nichts machen. Mit 300 Euro können die schon eine Menge Spaß haben. So teuer ist nämlich eine Teamanmeldung beim Kamelrennen-Derby. Also denk mal drüber nach.
Super cooles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Lars. Ich hoffe, ihr habt noch weiter sehr, sehr lange Freude an dem, was ihr macht. Das hört sich auf jeden Fall so an. Und ja, vielleicht sprechen wir uns in ein, zwei Jahren wieder und hören, was bei euch Neues gibt. Und dann hoffentlich mit ein paar schöneren äußeren Umständen.
Immer dran denken, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Erich Kästner.
Stark.
Das ist unser Motto und das kann auch dein sein. Ich komme gern wieder.
Okay, super cool. Vielen Dank, Lars. Bis zum nächsten Mal.
Ahoi.
Ciao.